Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind an einem ganz wunderbaren Tag, weshalb wir auch gleich in einer halben Stunde mal nicht direkt über das Wetter reden wollen, sondern darüber, was selbst einen schönen Tag grau machen kann, den Sahara-Staub. Es gibt zwei neue Studien, die sagen, so ganz ungefährlich ist das Zeug nicht, was da aus der Sahara zu uns rüberweht, geweht ist. Und über die informieren wir Sie in einer halben Stunde. Was gibt's noch heute bei uns bei den Profis? Wir reden über die erhöhte finanzielle Risikobereitschaft von Männern, wenn ihnen Glück vorhergesagt wird. Das ist eine Studie, die sich Marc Benecke vorgenommen hat. Wir reden aber auch über Bewertungen im Internet, zum Beispiel Bewertungen für Filme, Bewertungen für Restaurants, Bewertungen für Airbnb-Wohnungen, warum die immer ansteigen in den letzten Jahren, obwohl die Qualität der Produkte, für die sie ansteigen, nicht wirklich nachweislich besser geworden ist. Warum bewerten wir überhaupt? Das ist unser Thema in einer Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Für alle, die neu hier sind, sage ich gerne nochmal die Regeln. Wir haben Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Einige davon, da machen wir einen Spaß mit, die verfälschen wir. Das stimmt da nicht so, was Sie da hören. Andere sind aber richtig. Und wenn Sie nach der dritten Meldung immer noch durchblicken und sagen können, welche richtig, welche falsch ist, haben Sie ein Buch gewonnen. Das ist heute mit 80 Ängsten um die Welt, ein Reisehandbuch für Neurotiker von Françoise Auxerre, geschrieben, beim Malik Verlag erschienen. Und da finde ich mich schon wieder. Egal ob Flugangst, Klaustrophobie oder Meeresfrüchteallergie, wer mit Neurosen und Unverträglichkeiten auf Reisen geht, hat es nicht leicht, schreibt der Verlag. Darum geht's, wenn Sie das haben wollen. Dann bewerben Sie sich als Kandidat, Kandidatin beim Scannerspiel bei den Profis unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Stefan.
Guten Morgen.
Von Stefan zu Stefan. Stefan mit,
ja, genau.
Mit PH oder mit F?
Mit PH.
Genau so wie ich. Das ist schön. Gibt's eine Geschichte dazu, warum deine Eltern gesagt haben, wir machen das mit PH und ich mit F?
Nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Mhm. Aber ich finde es auch die schönere Schreibweise.
Oder? Finde ich auch. Sieht viel schöner aus. Ja, genau.
Genau.
Stefan, von wo aus rufst du an?
Aus Leipzig.
Ich habe jetzt so dreist geduzt. Dürfen wir beim Du bleiben?
Ja, das passt ja auch beim gleichen Vornamen. Also.
Was machst du denn so in Leipzig, wenn ich mal fragen darf?
Heute oder insgesamt?
Insgesamt, so. Weil Leipzig hat ja eine große Uni, deswegen frage ich.
Ja, ich bin tatsächlich nach dem Studium erst hier gelandet und bin in der Tourismusbranche hier und entwickle sozusagen Touren für Rad- und Mountainbike.
Sehr schön.
Genau.
Ich kenne jetzt die Umgebung von Leipzig nicht so gut, aber...
Es ist großartig. Also viel Grün, viele Seen, viel Wasser. Kann man gut erleben draußen.
Also Berlin und Brandenburger Fahrt nach Leipzig mit dem Fahrrad.
Absolut, ne? Genau.
Stefan, die erste Frage, da, wie gesagt, hör genau hin und dann entscheidest du, ist das richtig oder falsch. Frage Nummer 1 kommt hier. Okay.
Händigkeit ist anerzogen und nicht angeboren. Etwa 10% der Bevölkerung sind Linkshänder. Und das anscheinend nur, weil sie es so gelernt haben. Das zeigt eine neue Studie des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in den Niederlanden. Die Forschenden haben genetische Daten von 350 Menschen analysiert. Das Ergebnis? Es gibt keine genetischen Unterschiede zwischen Links- und Rechtshändern. Eine angeborene Händigkeit ist damit sehr unwahrscheinlich. Die Forschenden gehen eher davon aus, dass die Händigkeit in der frühen Kindheit anerzogen wird.
Was ich mir gut vorstellen kann. Also ich glaube, man kann sich ja auch umtrainieren und es gibt auch verschiedene Leute, die sowohl Links- als auch Rechtshänder sind.
Kennst du welche?
Also zumindest welche, die mit beiden Händen gut klarkommen. Mhm. Also insofern würde ich sagen, das stimmt.
Und das ist verkehrt.
Ach nö.
Bei der Analyse der genetischen Daten hat sich ein ganz typisches Genmuster gezeigt bei Linkshändern. Ja, weil du musst ja mal überlegen, wenn es anerzogen wäre, dann würden ja manche Eltern ihre Kinder zu Linkshändern erziehen. Das macht ja keinen Sinn. Aufgefallen sind seltene Genvariationen, die für eine veränderte Asymmetrie im Gehirn verantwortlich sein könnten. Stefan, war trotzdem schön mit dir.
Sehr schade.
Ja, Gruß nach Leipzig. Ne? Ruf mal wieder an.
Dankeschön, jo. Mach ich.
Tschüss, tschüss. So, dann haben wir Friederike hier in der Leitung. Ich wollte in der Leipzigung, wollte ich sagen. Hallo Friederike.
Hier ist sie, guten Morgen.
Na, von wo aus rufst du an?
Aus Steglitz.
Aus Steglitz, wunderschön. Ich habe ja auch mal lange Zeit in Friedenau gewohnt.
Auch nicht nett.
Auch nicht nett, ja, genau. Hast du am Wochenende was Schönes vor, Friederike?
Ach, ich werde mich tatsächlich wohl dem Aufräumen meines werdenden Arbeits- und Gästezimmers ein Stück weit hingeben. Also nicht ganz so prickelnd, aber bei dem Wetter muss natürlich auch ein bisschen rausgehen.
Ja, sein. Genau. Also hier kommt eine schöne Frage für dich. Hast du einen Hund, muss ich vorher fragen?
Nein, aber ich mag Hunde.
Du magst Hunde, dann hör gut zu.
Hunde haben kein Verständnis von Objekten. Sitz, Platz, aus. Das sind Wörter, die wohl jeder Hund versteht. Zumindest in der Theorie. Die Aufgabe ist dabei recht simpel. Die Tiere müssen eine Handlung mit einem Wort verknüpfen. Kniffliger wird es, wenn es um Gegenstände geht. Zum Beispiel, wenn die Tiere zwischen Frisbee und Ball unterscheiden sollen. Das ist für Hunde unmöglich, zumindest laut einer Studie der Elte-Universität in Ungarn. Gezeigt haben das die Gehirnaktivitäten der Tiere. Wurde den Hunden ein Wort genannt und anschließend das passende Spielzeug präsentiert, zeigte sich exakt dasselbe Muster im Gehirn wie bei falsch benannten Spielzeugen. Laut den Forschenden ein eindeutiger Hinweis darauf, dass es keine Verknüpfung zwischen Wort und Objekt gibt.
Bin ich noch dran?
Das wollte ich auch gerade fragen, Friederike.
Ja, du bist
wahrscheinlich
schon. Gerade zu leise.
Ja.
Ich finde es ja klasse, dass es so viel um Hirn geht gerade.
Ja.
Ich glaube aber, da habt ihr geschwindelt, denn man hat ja im Fernsehen und sonst wo schon was von Hunden, die bis zu 80, 100 Objekte unterscheiden können, gehört und gesehen.
Ja, im Radio gehört, musst du sagen, Friederike, im Radio. Fernsehen, wer guckt denn Fernsehen? Ne? Nee, du hast vollkommen recht.
Na, hier so ab und zu.
Ja, die Hirnaktivitäten der Hunde haben gezeigt, dass Hunde Objekte mit Wörtern belegen können. Tatsächlich, denn wenn ihnen das richtige Spielzeug zum genannten Wort präsentiert wurde, dann zeigt sich tatsächlich ein anderes Muster im Gehirn als bei unpassenden Spielzeugen. Und Hundebesitzer wissen das sowieso. Hier kommt schon die wichtige Frage Nummer 3, danach kommt das Buch.
Durch Blinzeln der letzte Scan.
Echte was? Pro. Nee, da habe ich gerade was falsch gemacht. Warte mal, das muss ich nochmal machen. Hier bin ich mit meinen dicken Fingern bin ich hier durcheinander gekommen. Na, kannst du dir vorstellen, wie sowas passiert? Ne? Okay, also hier haben wir das Richtige.
Durch Blinzeln sehen wir besser. Blinzeln hat viele nützliche Funktionen. Es befeuchtet die Augen, wischt kleine Schmutzpartikel weg und hilft uns beim Kommunizieren. Eine Studie aus Rochester zeigt jetzt, auch das Sehen wird durch das regelmäßige Blinzeln besser. Die kurze Pause für die Augen unterstützt unser Gehirn dabei, Gesehenes zu verarbeiten. Denn durch das kurze Schließen der Lider wird die Helligkeit im Auge reguliert. So werden Signale durch visuelle Informationen verstärkt. Was also erstmal abwegig klingt, ist tatsächlich wahr. Kurze Dunkelheit ermöglicht uns ein besseres Sehen.
Durch Blinzeln sehen wir besser.
Also, ich wage ja jetzt nicht zu beurteilen, ob das wirklich eine bessere Verarbeitung ergibt. Aber die grundsätzliche Aussage, durch Blinzeln sehen wir besser, die würde ich mal aus eigener Erfahrung bestätigen.
Und auch da hast du vollkommen recht. Ja, durch die kurze Pause wird sozusagen der Kontrast zwischen den Signalen erhöht, sagen die Wissenschaftler und erklären es genau damit. Friederike, du hast ein tolles Buch gewonnen, eins, was man wirklich gelesen haben sollte, weil da so Fragen beantwortet werden wie, was tun wir, wenn wir trotz Höhenangst im höchsten Hotel Asiens untergebracht werden oder wenn eine bedrohlich große Spinne an der Schlafzimmerdecke lauert. Habe ich tatsächlich mal gehabt in Brasilien. Und was ist eigentlich ein Vegetarier in Argentinien? Das sind Fragen, die beantwortet werden im Buch mit 80 Ängsten um die Welt, ein Reisehandbuch für Neurotiker von François Hauser, erschienen im Malik Verlag. Das gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es aufs Spiel. Dafür kommt dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, also kannst aufhören, dann schicken wir dir das Buch. Aber wenn du noch eine Frage möchtest, gäbe es hinterher vielleicht beides, Buch und Abo, oder beides ist weg.
Also im Buch sind zwar wohl durchaus ein paar Volltreffer für mich drin, obwohl ich mich nicht für grundsätzlich neurotisch bezeichnen würde. Aber doch, ich will weitermachen.
Sehr schön. Hier kommt Frage Nummer 4.
Erbgut verrät den sozialen Status von Tüpfelhyänen. Frauen regieren die Welt, zumindest bei Tüpfelhyänen. Die Tiere leben in Gruppen mit starken Hierarchien. Weibchen geben da den Ton an. Und selbst die Schwächsten von ihnen stehen im Rang über den Männchen. Eine Studie unter deutscher Leitung zeigt jetzt, der soziale Status der Weibchen lässt sich sogar im Erbgut finden. Unterschiede fallen vor allem bei den Genen auf, die für das Immunsystem und die Energieumwandlung zuständig sind. Ein Grund dafür könnte die Benachteiligung bei der Nahrungssuche rangniedrigerer Weibchen sein. Der soziale Status geht also wortwörtlich unter die Haut.
Boah, die finde ich aber echt schwer.
Ja, das machen wir immer gern bei der vierten Frage. Ja, ich kann ja mal für alle ein bisschen zum Mitnachdenken ein bisschen spannende Musik anmachen.
Ja.
Erbgut verrät den sozialen Status von Tüpfelhyänen.
Also, da es ja offenbar nur um Männchen-Weibchen-Frage geht, dass eben alle Weibchen den höheren sozialen Status haben und nicht, dass sozusagen eine Familie der Tüpfelhyänen dann einen höheren sozialen Status hat und immer den Ton angibt, würde ich mal behaupten, ja, stimmt.
Ja, liebe Friederike, und ein Schlüssel, um diese Fragen zu knacken, ist halt immer zu überlegen, denken wir uns solche komplizierten Sachen wirklich aus? Und die Antwort ist nein, und du hast recht. Ja, die haben den Code der Tiere untersucht und dabei an 149 Genomregionen Unterschiede gefunden zwischen hoch- und niedrigrangigen Hyänen. Friederike, danke fürs Mitspielen. Herzlichen Glückwunsch zum tollen Buch und zum tollen Abo.
Ja, super.
Ja, wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Danke.
Hoffe, dass nicht plötzlich irgendwelche Fahrverbote kommen, ne? Aber du hast eh kein Auto.
Würde mich jetzt nicht, nö. Radfahrerin.
Alles klar. Und jetzt nicht auflegen, ne?
Nein,
mach's gut.
Nicht.
Tschüss, tschüss.
Ciao.
Nee, man muss das manchmal auch so deutlich sagen, hier Aerobik, wir haben alles verkackt, wir haben alles in den Sand gesetzt, was natürlich zum nächsten Thema traumhaft passt. Also im Moment haben wir ja super Wetter, der Himmel klar, die Sonne scheint, das Wochenende wird traumhaft für einen 13. April. Aber die letzten Wochen war es, wenn es warm war, nicht immer so richtig schön. Der böse, böse Sahara-Staub hat Himmel und Stimmung gleichermaßen eingetrübt. Aber bislang dachten Sie und ich vermutlich, ja gut, bis auf das bisschen Staub auf den Autos und Terrassen, was soll's, das geht auch wieder weg. Dann aber hat Gerrit Bredeck zwei Studien veröffentlicht zum Staub, der aus der Wüste kommt. Und wenn Sie wissen, was der Mann beruflich macht, dann könnte Sie das beunruhigen. Er ist Toxikologe am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung. Guten Morgen, Herr Bredeck.
Hallo, guten Morgen.
Die Toxikologie, so habe ich das gelernt, ist die Lehre von den Giften. Jetzt sagen Sie bloß nicht, dieser feine Sandstaub aus der Sahara ist giftig für uns.
Ja, sehr gute Frage. Also wir haben uns den Sahara-Staub natürlich genauer angeschaut. Und da ist eben zu bemerken, dass es sich um ein relativ komplexes Gemisch aus verschiedenen Bestandteilen handelt. Also wir wissen, dass da Mineralien drin sind, wie zum Beispiel Quarz. Und genau den Sahara-Staub, den wir uns angeschaut haben, haben wir auf den Kapverdischen Inseln gesammelt und haben darin auch kleine Mengen von Eisen und Spuren anderer Metalle gefunden. Auch Kieselerden, das sind also Skelette von mikroskopischen Wasserorganismen aus der Zeit, als die Sahara noch von Meeren und Seen bedeckt war, die durchaus mit Lungenzellen interagieren können. Und wir haben gefunden, dass mikrobielle Bestandteile auf dem Sahara-Staub sitzen und dass eben diese mikrobiellen Bestandteile besonders stark zu Entzündungsreaktionen beitragen können, die der Sahara-Staub in unseren Zellen auslöst.
Guck an, ich dachte immer, in der Wüste wächst so gut wie nichts, da leben auch wenig Menschen natürlich, sprich der Sand muss ziemlich sauber sein. Offenbar habe ich da falsch gedacht. Was sind das denn für mikrobielle Bestandteile?
Mikrobielle Bestandteile sind Bakterien und Pilze oder auch Überreste davon. Also man stellt sich ja die Dünen der Sahara vielleicht als relativ lebensfeindlich, gerade für so Kleinstorganismen vor. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Es gibt diese Mikroorganismen direkt in der Sahara und die werden dann einfach mit dem Staub aufgewirbelt. Außerdem können auch diese Bakterien und Pilze während des Transports aufgenommen werden. Und es kommt natürlich auch vor, dass die während des Transports absterben, zum Beispiel durch die UV-Strahlung in der Atmosphäre. Es muss aber die Wirkung auf den Körper gar nicht beeinflussen, sondern auch die Überreste abgestorbener Mikroorganismen, die verschwinden ja nicht einfach, sondern bleiben auf dem Staub und können dann auch nach dem Einatmen noch Effekte auf unsere Lungenzellen bewirken.
Mikroorganismen reiten auf den feinsten Partikeln von Lebewesen, die vor Jahrmillionen mal dort gelebt haben in der Sahara, als dort noch Meere waren. Das ist schon ein bisschen, klingt ein bisschen nach Science Fiction, finde ich. Wie haben Sie denn untersucht, ob diese Bestandteile überhaupt eine Wirkung haben auf den menschlichen Körper?
Genau, also wir haben erstmal mikrobielle Bestandteile quantifiziert und die eben auch nachweisen können auf dem Staub. Und was wir dann gemacht haben, ist eine Staubprobe zu backen. Also einfach bei 220 Grad, wie man auch einen Kuchen backt, über Nacht in den Ofen gestellt. Und dann gezeigt, dass die mikrobiellen Bestandteile ja dadurch entfernt wurden. Dann haben wir verglichen den gebackenen und den ungebackenen Staub und gefunden, dass eben der ungebackene mit mikrobiellen Bestandteilen deutlich aktiver war. Und was wir dann noch gemacht haben, ist wieder mikrobielle Bestandteile dazuzufügen, woraufhin wir gesehen haben, dass dann die Effekte zurückkamen oder wieder stärker wurden.
Mhm. Toxikologen backen also Sandkuchen in der Forschung. Aber was genau passiert im Körper, wenn wir diesen Sahara-Staub einatmen?
Genau, also da ist erstmal sehr wichtig zu bedenken, dass der Sahara-Staub aus relativ kleinen Staubkörnchen besteht. Die sind also gerade die Partikel, die dann auch weit transportiert werden können, die sind 10 bis 1000 Mal kleiner als ein menschliches Halmdurchmesser. Und dadurch können die eben in die Atemwege und tief in die Lunge gelangen. Und dann legen sich die Partikel auf die Lungenzellen und werden einfach erkannt. Also die Zellen denken dann, oh, da ist aber was, das gehört da nicht hin. Und genau was die Zellen machen, haben wir uns am Leibniz-Institut für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf genauer angeschaut und herausgefunden, dass die Zellen dann Entzündungsbotenstoffe aussenden. Dabei haben wir auch gefunden, dass besonders ein molekularer Signalweg angeschaltet wird. Der ist auch für andere Partikel wichtig. Der verstärkt Entzündungsreaktionen und ist auch an anderen Lungenerkrankungen der ist generell an Lungenerkrankungen beteiligt. Und generell wissen wir, dass Entzündungsreaktionen an eigentlich allen wichtigen Lungenerkrankungen beteiligt sind, die durch Luftverschmutzung ausgelöst werden. Hm. Und eben deswegen ist auch zu erwarten, dass Sahara-Staub Lungenerkrankungen wie Asthma und Allergien verstärken kann.
Ja, aber Sahara-Staub ist ja anders als, sagen wir mal, der Feinstaub aus Dieselabgasen oder Autoreifenabtrieb, Abrieb und so weiter. Das ist ja nur ein sehr kurzfristiges Phänomen, haben wir ja nicht alle Tage. Können wir die Gefahr aus der Wüste also als, sagen wir mal, nicht so schlimm verbuchen?
Ja, also das ist wirklich ein sehr guter Punkt, da zu unterscheiden zwischen Deutschland und anderen Regionen. Es ist ja eben wirklich so, dass in Deutschland der Sahara-Staub nicht so häufig ankommt und auch in nicht so großen Konzentrationen. Deswegen muss sich der Großteil der Bevölkerung dann keine Sorgen machen. Andererseits sollte man als Allergiker oder Asthmatiker aber dann doch vorsichtig sein und zum Beispiel Aktivitäten im Freien eher vermeiden, um einfach die Belastung mit dem Sahara-Staub zu senken. Und man muss dann auch bedenken, dass es natürlich andere Regionen in der Welt gibt, die deutlich häufiger und deutlich größere Konzentrationen von Sahara-Staub erleben. Und da ist es natürlich viel kritischer. Und insofern, auch wenn ich natürlich sehr glücklich mit unseren bisherigen Forschungsresultaten bin, möchte ich auch nochmal daran appellieren, dass es eben insofern durchaus sehr wichtig ist, weitere Forschungsbemühungen in das Thema reinzustecken.
Sagt der Toxikologe Gerrit Bredek vom Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung. Besten Dank.
Dankeschön, ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende.
Ein staubfreies bei den Profis auf Radio 1. Deichkind, die Band, ich finde, die hat eine ganz tolle Art, uns zu ertappen bei peinlichen Dingen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Deichkind-Song Mehr als lebensgefährlich. Da heißt es, mach den Film aus, ich will ihn nicht sehen, der hat nur 6 Punkte bei IMDb. Und ich so, oh shit, dieser Satz könnte genauso von mir sein. Alles unter 7 Punkte in der Internet Movie Database IMDb kommt mir nicht auf den Screen, wie zum Beispiel der neue Woody Allen-Film. Knut Elzermann gibt 4 von 5 Filmrollen, sollte eigentlich als Qualität reichen, aber ich verlasse mich auf die Bewertungen der Masse und ich vermute, wenn Sie ein Restaurant suchen, ein Hotel oder einen neuen Kopfhörer, was auch immer, Sie machen das auch manchmal zumindest. Bewertungen vergeben und sich von Bewertungen leiten lassen, das ist ein soziales Verhalten und deshalb wird es untersucht in der Soziologie des Wertens und Bewertens von Dr. Annika Krüger vom Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, das Deutsche Internetinstitut. Frau Krüger, guten Morgen.
Guten Morgen.
Können Sie denn erklären, warum ich und warum viele andere sowas machen, sich leiten lassen von den Bewertungen uns völlig unbekannter Menschen?
Ja, also insgesamt kann man vielleicht erstmal sagen, dass Sie eine Zunahme von Bewertungsmöglichkeiten überhaupt erstmal sehen, ne? Also in allen möglichen Bereichen, Sie haben das ja gerade schon angesprochen, vom Hotel bis zum Arztbesuch kann man jetzt tatsächlich Bewertungsmöglichkeiten erstens selber abgeben und zweitens auch selber einsehen. Und das hat, denken wir zumindest, nicht nur, aber auch mit der Digitalisierung zu tun. Also, dass es überhaupt diese Möglichkeiten jetzt gibt. Was mich halt interessiert, ist, was hierdurch eigentlich passiert und was sich hier für uns verändert. Und was wir sehen können, ist, dass argumentiert wird, dass es zum Beispiel Vertrauen schafft, ne? Also wenn zum Beispiel VerkäuferInnen oder DienstleisterInnen bewertet werden auf einer Plattform, von der man etwas kaufen will, dann hat man sozusagen schon mal so das Gefühl, okay, ich kann mich da irgendwie drauf verlassen, das wird schon was Gutes sein, wenn wir solche Bewertungen einsehen können. Mhm. Oder es schafft auch Informationen, ne? Also wenn ich jetzt irgendwo was online bestellen möchte, meinetwegen, dann hat jemand schon mal das vorher bestellt und kann mir irgendwie eine Einschätzung geben. Oder es gibt auch Leute, die sprechen davon, dass es mehr Demokratisierung ermöglicht, also dass jetzt alle quasi ihre Meinung sagen können, nicht nur so ein paar ExpertInnen, Sie hatten das ja auch gerade schon angesprochen, sozusagen diese Weisheit der Masse, Wisdom of the Crowd, so die Annahme, kann mir halt sozusagen eine gute Bewertung liefern und auch die paar falschen Bewertungen, von denen ja auch immer mal wieder gesprochen wird, dass da so Fake-Bewertungen drin sind.
So wenige sollen das gar nicht sein, ne?
Die stellen dann halt auch kein so großes Problem dar, so zumindest die Annahme.
Hm. Führen denn Kundenbewertungen zu einer größeren Mündigkeit von Konsumenten, weil die sich nicht mehr auf die vollmundigen Versprechen der Industrie und von Verkäufern verlassen müssen? Oder ist es umgekehrt? Bewertungen führen uns in eine Abhängigkeit von Bewertungssystemen, deren Kriterien wir gar nicht kennen und die uns deshalb natürlich auch manipulieren können.
Genau so ist es tatsächlich. Also einerseits haben wir tatsächlich die Möglichkeit, uns zu äußern und das ist auch das, was ich gerade mit der Demokratisierung angesprochen habe. Aber wir sehen tatsächlich auch jede Menge Probleme, zum Beispiel halt gerade auf diesen Plattformen, dass immer die Frage ist, wie werden diese abgegebenen Bewertungen eigentlich gewichtet? Also wie kommt eigentlich dieses Gesamtergebnis von zum Beispiel 4 Sternen dann tatsächlich zustande? Und was sind eigentlich auch konkret die Kriterien, nach denen hier bewertet wird? Und wie werden diese Kriterien dann vielleicht auch von den unterschiedlichen Personen verstanden? Also ich wollte mir neulich Konzerttickets kaufen und habe dann gesehen, okay, diese Location hat auch eine Bewertung. Es gab die Kategorie Atmosphäre. Aber wie ich natürlich die Atmosphäre in einem Club wahrnehme, kann natürlich etwas sehr Subjektives sein. Und trotzdem stehen dann da 3,5 von 5 Sternen. Und es ist aber auch immer die Frage, wer hat sich eigentlich diese Kriterien dann konkret überlegt? Und die können ja auch tatsächlich sehr machtvoll sein, diese Kriterien, denn niemand von den Anbietern möchte ja schlussendlich eine schlechte Bewertung haben. Also versuchen dann alle, die bewertet werden, sich dann auch diesen Kriterien irgendwie anzupassen. Und wenn dann zum Beispiel irgendwelche Online-Plattformen diese Kriterien gesetzt haben, können die damit natürlich auch sehr einflussreich und machtvoll sein, ne? Also, und dann fallen vielleicht andere Dinge, die auch wichtig sein können, die vielleicht auch gerade die Besonderheit eines Orts machen, dann tatsächlich hinten runter.
Woody Allens neuer Film gilt als einer der besten, den er seit langer Zeit gemacht hat, hat aber nur, sage ich mal, 6,4 Punkte bei IMDb. Meiner Frau wäre das egal, die will ihn trotzdem sehen. Ich vertraue lieber Leuten, die den Film schon gesehen haben und ihn bewertet haben. Das heißt also, Bewertungen beeinflussen die Gesellschaft auch, ne?
Auf jeden Fall. Und vielleicht ist auch nochmal da zusätzlich die Frage, weil Sie jetzt gesagt haben, ne, da steht sozusagen eine Zahl. Was sagt eigentlich diese Zahl aus? Und das kennen wir ja vielleicht tatsächlich bereits aus der Schule. Zum Schluss steht dann da irgendwie eine Note. Das heißt sozusagen aus einer Vielzahl von qualitativen Leistungen, Eigenschaften, Eindrücken wird halt nur eine einzige Zahl sozusagen. Und das erscheint dann vielleicht erstmal, weil es halt auch eine Zahl ist, als so eine Art objektive Beurteilung. Aber wenn wir uns jetzt selber an unsere Schulzeit erinnern, dann wissen wir vielleicht auch, wie wenig passend wir manchmal diese eine Note fanden, die wir dann am Ende des Jahres bekommen
Absolut.
Haben.
Absolut. Es gibt eine nagelneue Studie, Sie kennen die, und da steht drin, tendenziell sind die Bewertungen für Produkte in Online-Shops in den letzten Jahren angestiegen. Gleichzeitig hat sich aber die Qualität der Produkte nicht messbar verbessert. Wie kann das sein?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage, die ich auch im ersten Moment gar nicht so beurteilen kann. Denn das Problem, mit dem wir halt konfrontiert sind, ist halt das, worauf ich auch gerade schon eingegangen bin, dass wir teilweise gar nicht wissen, wie auf diesen Plattformen eigentlich diese Bewertungen zustande kommen tatsächlich. Also wir können gar nicht genau sagen, wie diese Plattformen das eigentlich berechnen. Von da aus ist es ganz schwierig einzuschätzen, wie sich solche Tendenzen tatsächlich, woher sie kommen und woher sie entwickelt haben. Es gibt tatsächlich Studien, die sich damit beschäftigen, wer überhaupt bewertet. Und da kann man eigentlich sehen, dass es vor allen Dingen Personen sind, die besonders zufrieden mit etwas sind oder aber besonders unzufrieden. Und das ist tatsächlich etwas, was man vielleicht auch selber so bei sich kennt, dass wenn ich besonders zufrieden bin mit einem Produkt, dann sage ich, hey, ganz toll. Aber wenn ich mich besonders geärgert habe, dann habe ich auch nochmal eine stärkere Motivation tatsächlich zu sagen, ich möchte hier eine Bewertung abgeben.
Wie viele Punkte von 1 bis 10 würden Sie diesem Gespräch geben, Frau Krüger?
Ich fand es ganz großartig, ich gebe 10 Punkte.
Das haben wir nicht abgesprochen vorher. Anne Krüger, herzlichen Dank vom Weizenbaum-Institut. Ihr Buch Soziologie des Wertens und Bewertens ist 2022 erschienen. Schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Herzlichen Dank.
Die Fledermaus, liebe Batman-Freunde, ist in der Corona-Pandemie schwer unter Verdacht geraten. Warum? Weil das SARS-CoV-2-Virus in südostasiatischen Fledermausarten quasi zu Hause ist. Ja, die Tiere selbst sterben daran nicht. An der Universität Ulm, da haben Biologen jetzt erforscht, welche Faktoren die Häufigkeit des Auftretens von Coronaviren in Fledermauspopulationen beeinflussen. Und dabei kam grob gesagt raus, je diverser die Gruppe, desto weniger Krankheitserreger gab es. Mitentdeckt hat das die Biologin Dr. Magdalena Meyer. Frau Meyer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben, wir müssen das so poetisch ausdrücken, für Ihre Forschung diverse Sorten von Fledermauskacke untersucht, richtig?
Das stimmt, ja.
Warum nicht die Fledermäuse selbst?
Wir können im Kot eben Coronaviren nachweisen. Also Fledermäuse machen eine Coronavireninfektion eher im Magen-Darm-Bereich durch. Und wir können dann eben durch den Fledermauskot feststellen, ob die Fledermaus mit Coronaviren infiziert war und auch mit welchen.
Aber Sie wollten ja auch wissen, ob es Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Fledermausarten. Kann man das auch am Kot feststellen?
Das haben wir tatsächlich eher auf Basis von DNA untersucht, die wir aus kleinen Gewebeproben aus den Flügeln der Fledermäuse gewonnen haben. Also die werden mit Netzen gefangen vor Höhlen, die sie als Schlafplätze nutzen. Und dann stanzt man denen so ein mini kleines Stück aus dem Flügel raus. Ouch. Das ist auch gar nicht schlimm. Und das wächst auch gleich wieder zu. Also eigentlich recht nicht invasiv. Und da gewinnt man dann DNA draus und kann das molekular eben untersuchen, um welche Art es sich handelt. Weil das ist nicht immer gleich mit bloßem Auge erkennbar. Also ein Großteil von den Arten, die wir untersucht haben, die gehören nämlich zu einem genannten kryptischen Artkomplex. Das heißt, die sind optisch nicht unterscheidbar aufgrund morphologischer Merkmale, sondern das müssen wir eben molekular feststellen, um welche Art es sich eigentlich handelt.
Wonach genau haben Sie gesucht? Was war Ihre Forschungsfrage?
Genau, wir haben untersucht, wie denn die Coronaviren-Infektionsdynamik in Abhängigkeit von der Zusammensetzung der Artgemeinschaft quasi variiert. Mhm. Wir haben dann eben festgestellt, dass Arten unterschiedlich anfällig für Coronaviren sind und diese auch unterschiedlich übertragen können. Also wir haben Wirtsarten, die im Grunde unterschiedlich kompetent sind. Und diese anfälligeren Arten oder kompetenteren Arten und störungstoleranten Arten haben dann in weniger diversen Gemeinschaften dominiert. Und dadurch ist dann das Infektionsrisiko für die ganze Fledermauskolonie gestiegen.
Also kann ich sagen, je kleiner die Artenvielfalt in einer Fledermauspopulation in einem Gebiet, desto mehr Krankheitserreger finden sich?
Genau, in unserem Fall war das so.
Wie erklären Sie sich das?
Das liegt eben daran, dass wenn es zu Störungen kommt, wie das in diesen Höhlengemeinschaften der Fall war, also diese Höhlen, die werden oft zu touristischen Zwecken aufgesucht. Also da machen Leute dann eine Tour zu Fledermaushöhlen oder auch zu religiösen Ritualen oder so. Manche Arten reagieren da sehr sensibel darauf und verschwinden. Und da werden dann Plätze in dieser ökologischen Gemeinschaft frei, also Nischen, die von anderen Arten besetzt werden können. Und die werden dann ebenso von anfälligeren, störungstoleranten Arten besetzt, wo wir beobachten konnten, dass die häufiger infiziert sind und dadurch treten die natürlich in einer höheren Dichte auf und können sich andere Arten und andere Fledermäuse einfach leichter damit anstecken.
Bisher reden wir nur über Fledermäuse. Hat Ihre Forschung auch was mit dem Menschen zu tun?
Im weitesten Sinne ja. Also wir reden hier von zoonotischen oder potenziell zoonotischen Pathogenen. Also es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder, oder gibt es ja auch bei Menschen, Coronaviren. Eine direkte Übertragung ist allerdings bisher noch nie gezeigt worden von Fledermäuse auf den Menschen, aber quasi über Zwischenwirte. Aber wenn die Tiere gesund sind oder größtenteils gesund und es keine menschlichen Eingriffe in deren natürliche Lebensräume gibt, dann ist natürlich eben auch das Risiko für Menschen geringer, dass sich solche Krankheiten übertragen können.
An Ihrer Studie beteiligt war auch der Berliner Charité-Virologe Christian Drosten. Nun sind Sie Biologin und keine Virologin. Aber was wissen Sie denn sind die Virologen sich mittlerweile einig über den Ursprung der Corona-Pandemie? Also ist die Fledermaus tatsächlich verantwortlich?
Da bin ich jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand. Meiner Meinung nach konnte das noch nicht zweifelsfrei geklärt werden, da einfach das Ursprungsreservoir, das Ursprungstier noch nicht gefunden wurde. Deswegen kann ich da jetzt keine eindeutige Aussage dazu treffen.
Und genauso habe ich es auch im Netz gefunden. Bisher gibt es da noch keine eindeutigen Aussagen zu. Und ich sage danke an dieser Stelle der Biologin Dr. Magdalena Meyer von der Universität Ulm bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke, tschüss.
Schönes Wochenende. Manchmal gibt es Forschungen, da frage ich mich natürlich, okay, warum machen die das? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Am Ende dieser Sendung zum Beispiel haben wir ein Forschungsergebnis, was mich sehr interessiert und Sie hoffentlich auch. Da wird nämlich endlich mal aufgeklärt, warum der Urin so komisch riecht, nachdem man Spargel gegessen hat. Jetzt aber haben wir hier eine Studie, wo ich mich wirklich fragen muss, warum untersuchen Wissenschaftler den Zusammenhang zwischen der finanziellen Risikobereitschaft von Männern und Wahrsagerei. Aber das kann uns ein Wissenschaftler beantworten, der diese Studie intensiv studiert hat.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, ich sage dir einen wunderbaren Morgen voraus, lieber Marc.
Ja, ich reibe an meinem Knopf. Ich habe von einem Schornsteinfeger tatsächlich einen alten Schornsteinfeger-Knopf bekommen. Das soll auch Glück bringen.
Jetzt hör auf, du glaubst doch nicht an sowas. Du bist doch
nur. Nein, das tue ich nicht, aber er glaubt dran. Ja. Er glaubt dran, dass das mir Glück bringt. Deswegen mache ich das manchmal.
Okay, also ich habe gelesen, diese Studie, zwei Unis, Amsterdam und Rotterdam. Warum? Weißt du, warum dir das interessiert hat, der Zusammenhang zwischen finanzieller Risikobereitschaft und Wahrsagerei? Weil ich vermute mal, das betrifft doch höchstens eine Handvoll von Menschen, oder?
Ja, und die Uni Maastricht war auch noch dabei. Genau, die drei Unis haben es gemacht. Ja, das betrifft leider sehr viele Menschen. Das hat sich hier in dieser Studie rausgestellt. Die meisten Menschen, die behaupten, sie glauben überhaupt nicht an Horoskope oder an übersinnliche Dinge, glauben doch dran. Und das kann man eben an ihrem Verhalten messen. Und auf deine Frage, also in dem Fall finanziellen Verhalten, auf deine Frage, warum das wichtig ist, weil die gesamten Finanzmärkte rein abergläubische Erfindungen sind. Es ist nämlich so, dass wenn du zum Beispiel einen Roboter oder ein Kamel, das hat man auch mal gemacht, das so ein Brötchen frisst, was auf so Aktienstapeln lag, wenn die entscheiden, dann machen die mehr Gewinne auf dem Aktienmarkt als die Menschen, die zum Beispiel Leiter von großen Kapitalanlagegesellschaften sind. Das ist vielfach schon bewiesen. Deswegen sind das nur abergläubische Entscheidungen, die da getroffen werden. Und das hat sich in der Studie jetzt mal schön auseinandergepuzzelt, wie das eben zusammenhängt. Und zwar wurden zuerst bei einer Online-Studie ungefähr 700 Leute gefragt, nach Farbe und Geburtsdatum, Lieblingsfarbe und Geburtsdatum. Dann haben die durch Zufall eine neutrale Vorhersage, eine positive oder negative bekommen. Und zwar, wie gut sie gleich auf dem Finanzmarkt oder generell auf dem Finanzmarkt Geld haben werden, ob sie in der Zukunft viel Geld haben werden, ob sie viele Freunde haben werden oder nicht. Finde ich auch krass. Also es gab auch negative Vorhersagen. Da stand dann richtig drin, sie werden nie genug Geld haben und nie genug Freunde und so. Also ziemlich hart. Dann gab es so eine Ablenkung. Da sollten die Leute unterscheiden, ob sie Glas, Leder, Stoff erkennen können. können. Das war nur so eine Ablenkung. Und hinterher sollten Sie dann erklären, was Sie für riskant halten. Also Ungewissheit, Aufregung, eine gute Gelegenheit und ob Sie 20.000 Dollar anlegen würden auf ein Konto, in Aktien oder gar nichts damit machen. Und da zeigte sich, dass besonders Männer sehr anfällig dafür waren, egal ob sie an Horoskope angeblich glaubten oder nicht, dass sie das Risiko erhöht haben, wenn sie die Vorhersage bekommen haben, dass sie Freunde und Geld in Zukunft haben werden. Und dann hat man Teil 2 gemacht und gesagt, na gut, das ist online, wer weiß, jetzt machen wir es mal im Labor. Und da konnten die Studierenden, auch ziemlich viele, allerdings Durchschnittsalter 22, Sprache Niederländisch, da konnten sie 50 Cent entweder behalten oder sie konnten für die 50 Cent an einem Spiel teilnehmen, bei dem sie gleichzeitig eine 10%ige Erhöhung der Chance, dass sie 5 Euro gewinnen können, kaufen konnten. Vorher wurden sie auch gefragt, glaubst du, dass du dein Glück kontrollieren kannst, glaubst du an Horoskope und so weiter, und auch hier haben viele gesagt, tun sie nicht. Aber es gab zwar jetzt keine starken Einflüsse mehr zwischen dem, was sie vorhergesagt bekommen haben oder einem möglichen Glauben an Horoskope, aber tatsächlich war es auch hier so, dass es immer noch einen Einfluss gab, vor allen Dingen Männer, die behauptet haben, sie haben die Kontrolle auch ohne Horoskope oder sowas, haben sich aber trotzdem abergläubisch verhalten. Also das ist die Antwort auf deine Frage, wozu dient diese Studie? Dadurch, dass wir wissen, dass der gesamte Finanzmarkt ein reines Aberglauben-Erfindungsmärchen ist, ist es natürlich interessant zu sehen, wovon das abhängt, wie sich die Menschen verhalten, sodass wir nicht an den großen, das steht jetzt nicht in der Studie, aber das leite ich mal ab, dass wir nicht den nächsten großen Finanzcrash kriegen und dass dann wieder der amerikanische Präsident wie in einer berühmten Ansprache sagen muss, liebe Bürgerinnen und Bürger, glauben Sie mir einfach, das Geld ist auf der Bank besser aufgehoben als irgendwo anders, hat er wörtlich gesagt. Und sowas wollen wir nicht nochmal erleben, dann gibt es nämlich große Armut, Chaos und Kriege.
Die Börse ist sicher. Vielen Dank, lieber Marc.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Sie wissen, dieses Jahr wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt und in Thüringen und in Sachsen und das Europäische Parlament, das wählen wir auch. In Brandenburg, da führt eine Partei in Umfragen deutlich vor der SPD, eine rechtsradikale Partei, von der nicht wenige sagen, das habe auch mit deren starker Präsenz in den sogenannten sozialen Medien zu tun und auf TikTok. Keine Partei sei dort sichtbarer als diese. Ob das bedeutet, Wahlen werden künftig vor allem im Netz gewonnen und nicht mehr im Haustürwahlkampf? Fragen wir mal einen Doktoranden von der Uni Trier, den Politikwissenschaftler Marius Minas. Guten Morgen, Herr Minas.
Guten Morgen.
Sie haben den Haustürwahlkampf der SPD zur Landtagswahl 2022 im Saarland untersucht. Wieso denn das?
Genau, das habe ich gemeinsam gemacht mit meinem Kollegen Simon Jakobs. Und 2022 hat die SPD im Saarland einen fulminanten Wahlsieg hingelegt, hat alle Gemeinden, alle Wahlbezirke gewonnen und stellt nun die Alleinregierung im saarländischen Parlament. Und wir wollten wissen, wie sie das geschafft hat.
Und da sind Sie auf den Haustürwahlkampf gekommen. Warum?
Genau. Wir sind ausgegangen von einem Politikverständnis, dass die Menschen ihre politischen Einstellungen so erhalten, wie sie eben in ihrem sozialen Umfeld sind und sie dort adaptieren. Und dann haben wir uns angeschaut, welches Wahlkampfmittel könnte im Saarland entscheidend gewesen sein am Ende, und wollten das eben von den Kandidaten wissen, sind da dann relativ schnell auf den Haustürwahlkampf gekommen und haben das spezifischer untersucht.
Was war Ihre Untersuchungsmethode?
Genau, wir haben Spitzenkandidaten Parteistrategen interviewt, ja, und haben die gefragt, was sie denn als Erklärfaktoren für diesen Wahlsieg heranziehen würden. Und in den Gesprächen ist dann herausgekommen, dass der Haustürwahlkampf eben von allen eigentlich als der entscheidende Punkt, der am Ende stimmenmaximierend gewirkt hat, herausgekommen ist.
Nun ist das ja eine Eigeneinschätzung der Spitzenkandidaten der SPD, die sagt, bei uns hat der Haustürwahlkampf gewirkt, aber lässt sich sowas wissenschaftlich belegen?
Genau, also was wir herausgefunden haben, oder wir haben besser gesagt Vermutungen oder Hypothesen aus diesen Interviews ableiten können. Wie das am Ende gewirkt hat, das wollen wir dieses Jahr noch untersuchen. Was wir aber an, ich sag mal, verallgemeinerbaren Ideen herausgefunden haben, ist dass der Haustürwahlkampf auf eine sehr positive Stimmung trifft. Also an den Haustüren selbst, also dass gute Gespräche geführt worden, auf Augenhöhe Gespräche geführt worden, was ja auch der Demokratie sehr verträglich entgegenkommt und ein bisschen diese, also ein Gegennarrativ dazu bildet, dass die Politiker alle abgehoben werden. Das kann an der Haustür stattfinden. Dann hat er vor allem eine mobilisierende Wirkung. Also hier findet nicht wirklich Konversion statt. Also was bedeutet, dass ich sag mal, ein CDU-Wähler an der Haustür wird nicht in 2-3 Minuten zum SPD-Wähler.
Woher wissen Sie das? Haben Sie dann auch noch die Wähler befragt?
Nein, das wollen wir jetzt noch tun, aber das haben bekannte Studien vorher schon herausgefunden bei anderen Wahlen.
Ist denn die SPD die einzige Partei, die einen Haustürwahlkampf gemacht hat im Saarland 2022?
Nein, auch die CDU hat einen Haustürwahlkampf gemacht, allerdings nicht mit einer inneren Mobilisierungskraft, wie die SPD das gemacht hat. Also was die SPD an Leuten aufgefahren hat, die da mitgemacht haben, und das ist ja auch das Entscheidende beim Haustürwahlkampf, dass man in jeden Bezirk oder in viele Bezirke reingehen kann, dass man genug motivierte Parteimitglieder findet, die diesen Haustürwahlkampf durchführen.
Nun kann man ja ganz viele Genossen an Haustüren schicken im Wahlkampf, die sehr freundlich sind und nette Gespräche führen mit den Nachbarn. Und die Nachbarn sagen, ja, ich finde Sie toll, Herr Mayer, aber hinterher machen die Ihr Kreuz vielleicht doch bei einer anderen Partei. Wie lässt sich sowas überprüfen?
Ja, das lässt sich nur schwer überprüfen, hauptsächlich durch Nachwahlbefragungen beziehungsweise Befragungen, die wir dann, die man an den Haustüren führt, wie der Haustürwahlkampf dann tatsächlich beim Wähler oder der Wählerin gewirkt hat. Wie gesagt, genau das wollen wir jetzt im kommenden Kommunalwahlkampf und Europawahlkampf untersuchen. Was wir wissen, ist, dass die SPD ihr Ziel erreicht hat. Sie wollten 90.000 Haushalte im Saarland erreichen. Das ist ungefähr ein Fünftel aller Haushalte, und das hat sie geschafft.
Erreicht mit Haustürwahlkampf.
Genau, mit Haustürwahlkampf.
Der Politikwissenschaftler Marius Minas hat untersucht, wie die SPD den Haustürwahlkampf eingesetzt hat bei der Landtagswahl 2022 im Saarland. Herr Minas, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne, danke, dass ich da sein durfte.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Warum der Urin nach dem Spargelessen so merkwürdig riecht. Spargel enthält Asparagusinsäure, eine Schwefelverbindung. Im Verdauungstrakt wird diese zersetzt. Das sorgt dann für den unverwechselbaren Geruch beim Wasserlassen. Allerdings nicht bei jedem, denn damit der Urin nach dem Spargelgenuss merkwürdig riecht, benötigt der Körper ein gewisses Enzym. Und das besitzt nur etwa 40% der Menschen. Heißt, die Mehrheit von uns kann auch unentdeckt Spargel essen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.